Ich lese die Verse 1 bis 7. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes, und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebungen. Was wir gehört haben, ist ein Aufruf, ja geradezu ein Aufschrei Gottes an Menschen, deren Leben nicht gelingt, an Menschen, die an der Bestimmung, die Gott ihnen zugedacht hat, an den guten Absichten Gottes für ihr Leben vorbeilaufen. Es geht in diesen Versen nicht darum, die Freuden und Schönheiten, die das Leben hier auf dieser Erde zu bieten vermag, kleinzureden oder gar sie zu leugnen als Freuden. Nein, dieses Bild lebt davon, dass hier klargestellt wird, Brot, das sättigt, ist etwas Gutes. Milch und Wein und Fettes werden gleichsam als Symbole genutzt, um zu zeigen, um darzustellen, was das Leben an Schönem und an Freude zu bieten vermag. Aber diese Worte machen auch deutlich, dass die Realität oft ganz anders aussieht. Da sind solche, die haben kein Geld, sie können sich nicht mal das Wasser kaufen. Es muss nicht unbedingt Armut sein, die Menschen davon ausschließt, an den oder an vielen Freuden und Möglichkeiten des Lebens teilzunehmen. Es kann auch Krankheit sein. Es kann körperliche Behinderung sein, die es Menschen von vornherein praktisch unmöglich macht, das Gute zu genießen, was das Leben zu geben vermag. Und es gibt auch die andere Situation, nämlich dass Menschen, die Voraussetzungen haben, teilzuhaben an dem Guten dieses Lebens, es nicht umsetzen können, weil sie das, was sie verdient haben, was sie vielleicht mit viel Arbeit und Mühe verdient haben, oder die guten Voraussetzungen, die ihnen von anderer Seite geschenkt sind, dazu nutzen, um Ablenkung, Ansehen und andere Dinge zu erreichen, die letztlich keine Erfüllung keine Freude finden, die ihr Geld ausgeben für Brot, das nicht sättigt. Und ein dritter Punkt, der ist hier gar nicht angesprochen, das ist die Frage danach, wozu das Ganze? Was hat mein Dasein, mein Leben eigentlich für einen Sinn? Sicher ist diese Frage hier gar nicht angeschnitten, weil es sich hier um Menschen handelt, denen es ums Überleben geht. Erst oder sicher in Verbindung mit dem Wohlstand, mit der neuen Situation, in der wir leben, in der es meistens nicht um Überleben geht, sondern darum, möglichst viel zu erleben. Und wo Menschen sich viel leisten können und viel erleben können, sie stoßen dann oft auf die Frage, wozu das Ganze? Was hat das für einen Sinn? Wozu bin ich eigentlich da? Eine Hilfe kann es sein, für andere zu leben und den Sinn darin zu sehen, dass andere durch mein Wirken besser dran sind. Aber letzten Endes verschiebt das die Frage nach dem Sinn meines Lebens nur auf die Frage nach dem Sinn, warum die Menschen überhaupt da sind. Auch diese Frage nach dem Sinn kann Menschen bewegen, kann sie dazu führen, dass sie ihr Leben leer und sinnlos empfinden. Sie alle, die da die Voraussetzungen nicht haben, um die Freuden, die das Leben geben kann, zu genießen, die trotz guter Voraussetzungen ihr Leben gewissermaßen in den Sand fahren. Und auch die, die Probleme haben, weil sie keinen Sinn ihres Lebens sehen können, sind aufgerufen. Und wir hören es regelrecht, wie das ganze Herz Gottes dahinter steht. Kommt und führt euer Leben entsprechend der Möglichkeiten, die ich euch geben kann, entsprechend meinen guten Absichten und meiner Bestimmung für euch. Um deutlich zu machen, welche Liebe, welche Gesinnung Gottes hinter dieser Situation steht, können wir uns vielleicht die Situation einer wohlhabenden Familie vorstellen, der alle Möglichkeiten gegeben sind, bei der oder in der aber Spannungen sind, in der die Menschen nicht miteinander, sondern gegeneinander leben. Manche Starke können sich vielleicht darüber hinwegsetzen und ihr Leben unabhängig von dieser Situation leben und in gewissem Sinn auch genießen. Aber sie werden nicht die Freude an ihrem Leben haben, die andere haben, die in Harmonie mit ihren Familienangehörigen, mit ihren Nächsten leben. Wie sehr leiden Kinder, die sich von ihren Eltern nicht angenommen wissen? Und wie sehr leiden Eltern, die von ihren Kindern ignoriert oder abgelehnt werden? Und es gibt auch die andere Situation. Wir stellen uns eine Familie vor, die in Not lebt. Und auch dort wird deutlich, dass sie, wenn sie zueinander stehen, wenn die Beziehungen untereinander gut sind, die schwere, aber reale Situation viel leichter durchleben werden. Ja, manchmal kann auch in Zeiten der Not das Wissen um die Liebe und um das Dabeisein der anderen Kraft, ja sogar Freude geben. Die guten Beziehungen, wir haben das auch am letzten Dienstag in dem Vortrag über göttliches und menschliches Recht gehört, sind so wichtig für das Gelingen für unser Leben. Und so wie Eltern leiden, wenn sie von ihren Kindern abgelehnt werden, wir haben das ja indirekt auch in der Geschichte vorhin gehört, so leidet Gott wegen der Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, wegen der Menschen, die ohne Gott ihr Leben zu führen beabsichtigen oder es auch tun. An dem Beispiel der leidenden Kinder und der leidenden Eltern aufgrund solcher Spannungen und Ablehnungen wird aber auch deutlich, dass das Leiden des Abgelehnten mit Schuld, mit Sünde des Ablehnenden verbunden ist. Gott leidet daran, wenn wir uns von ihm abwenden. Aber er ist ein heiliger Gott und er weiß auch um die Realität, dass hier eben auch Schuld, Sünde ist, wenn wir Gott ablehnen, wenn wir von der Bestimmung Gottes lassen. Der tiefe Sinn, der hinter dem Begriff Sünde steht, ist eigentlich vom Ziel abweichen, von der Bestimmung abweichen, die Gott, unser Schöpfer, für uns vorgesehen hat. Natürlich, Unterschlagung, falsch Zeugnis reden wider meinem Nächsten oder Ehebruch sind Sünden. Aber sie sind letztlich auch Sünde oder deshalb Sünde, weil es eine Abweichung von dem darstellt, für das Gott dich und mich vorgesehen hat. Und nach den Rechtsvorstellungen Gottes ist es so, dass Schuld der Sühne bedarf. Ob wir das für gut halten oder nicht, Gott ist derjenige, der zu entscheiden hat und der entscheidet. Und so stehen gegenüber einmal die ganz große Liebe Gottes, auch zu dem, der ihn ablehnt, der ohne ihn leben möchte. Und auf der anderen Seite die Frage der Schuld eines Lebens ohne oder gar gegen Gott. Wir Menschen und vielleicht besonders wir bewussten und gar älteren Christen, wir reagieren, wenn wir davon hören, dass Menschen mit Drogen oder Missbrauch von Alkohol, letzten Endes auch eine Droge, ihr Leben vergeuden und kaputt machen. Wenn wir davon hören, dass Jugendliche um die Wette trinken und das manchmal sogar tödlich ausgeht, dann sind wir in erster Linie empört über solches Verhalten. Gott leidet, wenn Menschen in dieser Weise ihr Leben wegwerfen. Wenn wir von Menschen hören, denen alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben gegeben sind, die aber nicht genug Geld oder Ansehen haben konnten und dann am Ende scheitern und sich vielleicht sogar das Leben nehmen, dann fühlen wir uns manchmal in erster Linie bestätigt in dem, was wir schon immer gesagt haben. Wir empfinden vielleicht sogar manchmal eine gewisse Genugtuung. Gott leidet, weil er die betreffenden Menschen, weil er dich und mich lieb hat. In den Versen, die wir gelesen haben, ist die Rede von David, von einem David, den Gott gesetzt hat, Völkerschaften herbeizurufen und Herr und Gebieter von Völkerschaften zu sein. Und vor diesen Versen, die wir gelesen haben, von der großen Liebe Gottes, wird in diesem Buch Jesaja von dem Knecht Gottes gesprochen, der die Sünde der Welt trägt und der die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt. Beide Aussagen sind prophetische Aussagen. Und ihren Sinn zu verstehen, ist aus diesen Worten allein nicht möglich. Aber wir wissen, dass einige hundert Jahre später ein Jesus aus Nazareth auftrat, der von sich sagte: Ich bin der Knecht, der in diese Welt gekommen ist, um für die Schuld der Menschen zu sterben. Und der auch von sich sagt: Ich bin der, den Gott gesetzt hat, der ein ewiges Reich bauen und Herr in diesem ewigen Reich sein soll. Dieser Jesus ist tatsächlich am Kreuz gestorben. Und ihn hat Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Und damit bestätigt, dass es wirklich so ist. Er war dieser Mann, der kam, um die Schuld der Menschen zu tragen. Und er ist es, den Gott gesetzt hat, zum Herrn dieser Welt. Gerade weil er vom Toten auferstanden ist, eine Sache, die entsprechend aller menschlicher Erfahrungen und auch entsprechend all dessen, was wir über Naturgesetze wissen, einfach unmöglich ist. Gerade weil das geschehen ist, ist es ein so stichhaltiger Beweis dafür, dass Jesus Christus wirklich der war, den er auf sich bezogen bezeugt hat. Bezüglich des Zeugnisses der Auferstehung sind wir auf die Augenzeugen von damals angewiesen. Im Hinblick auf die Aussage, dass er Völkerschaften herbeirufen wird, dürfen wir selbst Augenzeuge, ja, selbst Teilhaber sein. Dieser Jesus Christus, dieser David, wird hier aufgeführt: Ich werde einen Mann bestimmen, der mein Zeuge sein soll vor den Völkerschaften. Dieser Jesus Christus ist Zeuge, hat es mit seinem Leben bezeugt, dass es wirklich so ist, wie es hier steht. Gott ist ein Gott der Liebe. Und Gott sehnt sich nach der Beziehung, nach der Verbindung zu dir. Er möchte deinem Leben Erfüllung und Reichtum schenken. Er möchte deinem Leben einen Sinn geben. Und damit das möglich ist, trotz der Heiligkeit Gottes, hat er selbst die Schuld auf sich genommen. Ich hatte vorhin von dem Bild der wohlhabenden Familie gesagt. Und da wird uns vielleicht deutlich, oder wir können uns in die Situation versetzen, dass manche Eltern bereit wären, auf allen Reichtum zu verzichten, wenn sie nur das Verhältnis zu ihren Kindern wieder in Ordnung bringen könnten. Und von diesem Jesus Christus, von dem ich Ihnen sagte, wird im Philipperbrief bezeugt: Er hielt es nicht für ein Reichtum Gott oder für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er verzichtete auf all das und wurde Mensch und lernte den Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuze. Gott, Jesus Christus, gab seine Beziehung, sein Recht, sein Vorrecht bei Gott auf, um für deine und meine Schuld zu sterben. Und deswegen ist es wahr: Umsonst sind wir aufgefordert, umsonst dürfen wir kommen und die Liebe Gottes in Anspruch nehmen. Er möchte einen ewigen Bund mit uns schließen. Wir dürfen die Liebe Gottes in Anspruch nehmen und dürfen wissen, dass bei diesem heiligen Gott, wie es hier heißt, Vergebung und Barmherzigkeit ist. Und sie wurde möglich, weil er selbst aus dem Weg geräumt hat, was zwischen ihm und uns steht. Und wir sind nun aufgefordert und dürfen und sollen einfach zu ihm kommen. Er möchte einen Bund mit uns schließen. Er möchte uns Vater, und wir dürfen ihm Kind sein. Amen.